Den Haag. Es war nur ein ganz kleiner Satz in der Danksagung seiner Doktorarbeit, der für großen Wirbel sorgte. Denn in der Danksagung seiner Doktorarbeit dankte der gläubige Christ Jelke de Vries Gott. Er schrieb: Gott Allmächtiger, ich danke dir. Es ist das Schönste, von dir geliebt und geachtet zu werden. Eine solche Danksagung geht nicht, urteilte die Niederländische Universität Wageningen, an der der Agrartechniker de Vries seine Dissertation geschrieben und eingereicht hatte. Sein Doktorvater hatte nichts dagegen, dass sein Doktorand Gott in seiner Danksagung ehrte. Das Dissertationskomitee und der Rektor der Universität Wageningen sahen das aber ganz anders. Wenn er das Dankeswort an Gott nicht aus seiner Dissertation entferne, werde dies von der Universität Wageningen nicht angenommen. Interessant, so etwas zu lesen. Zumal sich dann Jelke de Vries noch dazu äußert, dass in Doktorarbeiten an dieser Universität Leute allem Möglichen danken, und wenn es der Fußballclub ist, von dem sie Fan sind, aber Gott darf man nicht danken. Das sei doch komisch. Ja, aber so ist es unter uns Menschen ja. Leider ist mein Pilotenkoffer kaputt gegangen, mit dem ich immer meine Computerutensilien transportiert habe. Neulich bei den Schatzsuchern wurde mir das Schloss verstellt. Jetzt komme ich selber nicht mehr ran. Also ich konnte ihn ausräumen, aber er ist Schrott. So, da ist so ein schöner Aufkleber drauf. Gott sei Dank. Wem sonst? Den werde ich vermissen. Natürlich fällt uns alles Mögliche ein, wem wir denn sonst noch danken können. Manchmal auch zu Recht. Natürlich ist ein Dank an andere wichtig. Ich hoffe, das spürt man mir zum Beispiel auch ab. Und doch liegt Gott für viele Menschen eben nicht nahe. Auch wenn sich der Satz Gott sei Dank ja noch im Sprachgebrauch hält und oft gedankenlos oder sagen wir trotz der richtigen Worte danklos dahergesagt wird. Es ist allerdings auch nicht selbstverständlich, dass Menschen, die Gott glauben, ihm danken. Auch als bewusst lebende Christen kann man gedankenlos oder danklos daherreden oder daher leben. Man merkt das immer daran, dass die Freude am Leben auch dann irgendwann verloren geht. Dass wir von dem, was schwierig ist, runtergedrückt werden. Ich halte die Dankbarkeit Gott gegenüber für eine der wesentlichen, vielleicht sogar für die entscheidende Haltung in unserem Leben. Christen früherer Tage haben das so ausgedrückt: Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Natürlich geht es nicht darum, dass man da irgendwelche Worte plappert, sondern die Haltung halte ich wirklich für so wirkungsvoll. Da kommt der Predigttext aus dem 1. Thessalonicher Brief gerade recht, der heute Grundlage für die Predigt sein soll. Unser Thema heute, habe ich es hinten erst schon gemacht, Gott sei Dank. Wir lesen den Text aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Christen in der griechischen Hafenstadt Thessalonich, im ersten Kapitel, die Verse 2 bis 10. Wir, und damit meint Paulus noch Silas und auch Timotheus, seine Mitarbeiter, die hier gemeinsam schreiben, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder, das uns Schwestern ist ja sachlich dazugesetzt, weil es natürlich so gemeint ist, dass die ganze Gemeinde angesprochen ist. Stehen tut's dort nicht, weil da immer nur die Männer erwähnt wurden, aber deshalb in Klammern auch dazu, wie das jetzt nach der Luther-Übersetzung so steht. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia, die Provinzen, an die er da schreibt. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Ein Stilmittel damaliger Zeit. Man spricht drüber, obwohl man gar nicht drüber sprechen muss, aber man macht es trotzdem. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Man liest das so, man ist es vielleicht auch gewohnt, wenn man öfter mal Bibel liest, aber man muss doch auch mal stehen bleiben. Gott sei Dank. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Und gedenken euer in unseren Gebeten. Der ganze Text ist im Blick auf den Dank geschrieben. Ja, im Deutschen machen wir Punkte und fangen einen Satz neu an. Und dann hört sich das so an, als ob der Satz jetzt einfach nach dem anderen kommt. Im Griechischen steckt das oftmals alles in einem. Da sind dann Partizipien verwendet und da merkt man, das gehört immer noch zum ersten Satz. Und dieser ganze Text bezieht sich auf diese Einleitung. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Der überschlägt sich ja geradezu. Und es wird deutlich, Paulus betet ganz offensichtlich für diese Christen auch immer wieder. Die sind durch ihn zum Glauben an Jesus gekommen. Und darüber kann er sich nicht beruhigen. Moment, Paulus, wofür denn da bitte der Dank? Gott hat dich zu den Menschen geschickt. Du machst was für Gott. Da kommen die zum Glauben, weil Gott das so gemacht hat, weil er das durch dich tun wollte. Und jetzt dankst du ihm, was ist denn das für ein Schwachsinn? Der könnte doch dir danken. So meinen wir ja oftmals. Also Gott kann ja froh sein, dass wir mitmachen. Na, stell dir mal vor, ich würde nicht mitmachen. Mensch kann der dankbar sein, dieser Gott. Paulus sieht das völlig anders. Er ist so begeistert von Gott. Und davon, dass Gott ihn zum ewigen Leben gerettet hat. Und dass er mitmachen darf dabei, dass Gott auch andere Menschen rettet. Bei dieser lebensentscheidenden Mission. Dass der das nicht nur hier hinschreibt, sondern täglich lebt. Und wenn er schon nichts tun kann für sie, dann dankt er Gott für sie. Wir meinen ja immer mal wieder, Gott müsste bestimmte Dinge für uns machen. Wenn er uns liebt, dann muss er doch dies und jenes. Und dann sind wir auch ganz unzufrieden, wenn das nicht passiert. Dann, vielleicht sagen wir es nicht, aber Leben ist dann, dann müssen wir das eben auf unsere Weise uns selber beschaffen. Paulus sieht aber sein ganzes Leben als Geschenk, das er überhaupt nicht verdient hat. Und dass Gott sich uns in Liebe zuwendet, die wir uns von ihm abgewandt haben, das nimmt er nicht selbstverständlich hin. Und dass Gott uns Verlorene sucht, findet und rettet, darüber kriegt er keine Ruhe. Das ist zum Jubeln. Ja, und da muss man mal dran denken, dass mich jemand liebt, ist doch keine Grundlage dafür, dass ich Forderungen an ihn stelle und sage, na gut, das hast du gemacht, wenn du mich liebst, bist ja schließlich auch dafür zuständig. So gehen wir Menschen ja miteinander mal um. Ja, zeigt nur, dass wir so wenig Ahnung von Liebe haben. und oft etwas als Liebe verkaufen, was keine ist. Ich sage das ja manchmal. Wir sind wie so ein schwarzes Loch und saugen in uns die Zuwendung auf und es ist, als wäre nichts gewesen. Das möchte Paulus anders leben. Der möchte antworten auf diese Zuwendung, die er von Gott bekommt. Der will das nicht vergessen, sondern er will dran denken. Deswegen denkt er auch ständig im Gebet an seine Geschwister. Die Liebe ist ja gerade ein Geschenk, das uns unverdient trifft und das dazu geeignet ist, unser ganzes Leben lang gefeiert und gepflegt zu werden und Gott dafür zu danken. Nicht nur im Blick auf uns selbst, sondern auf alle, die Gott zu sich ruft. Guck dich doch mal um. Paulus betrachtet deine Geschwister als ein Geschenk, deine Glaubensgeschwister. Ja, er muss nachher auch noch andere Dinge schreiben, wo ihnen mal was ins Stammbuch zu schreiben ist, wo zu sagen ist, Leute, das passt zum Leben mit Gott nicht. Er muss dann im zweiten Brief sogar noch deutlicher werden. Ja, da stehen dann Sätze drin, weil die auf der faulen Haut liegen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Da würde sich sogar für eine politische Diskussion eignen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, nicht wer nicht arbeiten kann. So, aber so eine scharfen Sätze muss der nachher schreiben, weil die auch nach dem ersten Brief nicht zur Besinnung kommen. Und trotzdem dankt er Gott alle Zeit. Ja? Die machen ihm Mühe hier, diese Leute. Und er dankt trotzdem Gott. Oh. Entweder spinnt er oder wir, wenn wir nicht danken. Ich entscheide mich für Zweiteres. Und deshalb gucken wir uns das hier mal an, wofür Paulus Gott eigentlich dankt. Wir haben ja eben gesungen, gut, dass wir einander haben. Die anderen sind ein Geschenk, das Gott dir macht hier, ihr Lieben. Und jetzt gucken wir uns mal an, wofür Paulus da eigentlich dankt, in 4 kurzen Abschnitten. Erstens, Gott beschenkt euch. Zweitens, Gott will euch. Drittens, Gott gebraucht euch. Viertens, Gott rettet euch. Gott beschenkt euch. Unter großen Schwierigkeiten haben Paulus und seine Mitarbeiter in dieser Hafenstadt in Griechenland die Rettungsbotschaft von Jesus verkündigt. Die Juden wollten das nicht. Und die wollten es bis zu dem Zeitpunkt nicht, als Paulus diesen Brief schreibt. Er ist ja besonders mit diesen Christen in Thessalonich verbunden, weil die eben für ihn unter großen Mühen zum Glauben gekommen sind und auch für sie selber. Die hatten sofort Widerstand. Da war nichts mit, ach, überleg doch mal, ob Jesus dir in deinem Leben nicht auch gut täte. Tat er zunächst mal gar nicht. Erstmal ging es einem an den Kragen, wenn man da an Jesus glauben wollte. Da musste also eine ganz andere Wahrheit ins Leben, die noch wichtiger ist, als dass es mir gerade gut geht. Also, als dass ich mich gerade gut fühle. So, gut geht's einem ja. Und jetzt ist er ständig in Verbindung mit diesen Christen in Thessalonich geblieben. Und hört davon, wie sie im Glauben, das ist ja das Ziel des Glaubens, dass er in der Liebe tätig wird, sich im Einsatz für andere Menschen verschwendet, dass das so geschieht unter ihnen. Er hört, dass sie Mühen auf sich nehmen, weil sie von Gott geliebt sind und Gottes Liebe zu den Menschen tragen. Nicht alles, was Mühe macht, ist Liebe. Aber diese Christen lieben so, dass sie sich für andere hergeben. Und er nennt die Geduld der Hoffnung. Und das Wort Geduld bedeutet wörtlich, ich erkläre das ja gerne, immer wieder, drunter bleiben. Ja, es ist ein Druck und das Leichteste wäre, dem entziehe ich mich. Ich höre nicht auf das, was Gott sagt, das mache ich lieber anders. Ich gebe das lieber auf mit Jesus. Man muss das ja auch nicht so vor sich hertragen, man kann es ja auch still und heimlich für sich zu Hause machen. Man kann ja den Kaiser trotzdem anbeten. Macht ja nichts, das ist ja halt nur eine politische Geschichte hier. So. Nein, die halten dem Druck stand, weil sie wissen, der Druck, die Schwierigkeiten haben nie das letzte Wort. Am Ende kommt Jesus. Der ist auch jetzt schon da. Und der hat immer alles in der Hand. Und dafür dankt Paulus. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das, wo wir sagen, Mensch, also das muss doch eigentlich jetzt von uns mal kommen. Nein, Paulus sieht das als ein Geschenk. Als etwas, das Gott schenkt. Das ist das neue Leben. Darin besteht es. Und Gott schenkt es einfach. An dieser Stelle habe ich vor Jahren einen tiefen Eindruck bekommen, als ich den Bericht gehört habe von dem Leiter, von dem damaligen Leiter von Campus für Christus Schweiz, Hans-Peter Nüsch. Da haben sie für große Dinge in einem Land gebetet, das für das Evangelium verschlossen war. Ja, und ich meine, das ist ja immer richtig. Gott um große Dinge zu beten, ist ja, bitten ist ja immer richtig. Und dann erzählte er, wie sie da gebetet haben. Und plötzlich haben sie den Eindruck, Gott antwortet und sagt ihnen, ich kann euch das Große nicht geben, weil ihr nicht für das dankbar seid, was ich euch schon geschenkt habe. Ich kann euch das Große nicht geben, worum ihr hier bittet. Ihr seid ja nicht mal dankbar für das, was ich euch schon geschenkt habe. Er war tief bewegt davon, dieser Mann. Das war auch noch nicht irgendwie ausgestanden. Sie hatten nicht, noch nicht mit Gott regeln können, dass das jetzt das doch alles gibt, weil sie jetzt auch schön dankbar sind und so. Das hat ihn erschüttert. Passt zu einem Text, den Dietrich Bonhoeffer in seinem bedeutenden Buch Gemeinsames Leben geschrieben hat. Am liebsten würde ich das ganze Buch mit euch lesen, aber ich zitiere hier nur zwei Sätze erstmal. Es steht in der christlichen Gemeinschaft mit dem Danken wie sonst im christlichen Leben. Nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große. Wie kann Gott aber dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will? Paulus dankt Gott, wenn er an die Christen in Thessalonich denkt. Danken und Denken gehören nicht nur in diesem Text, sondern generell zutiefst zusammen. Wer darüber nachdenkt, woher wir alles, was wir haben, haben, der beginnt Gott zu danken. Und es ist deshalb für unser Leben entscheidend, zu denken. Sich zu erinnern, was Gott uns längst geschenkt hat. Es immer vor Augen zu haben. Dazu helfen Gewohnheiten. Regelmäßige Zeiten, in denen mal sich das ins Bewusstsein ruft. Es hat eine alte Frau aus der Gemeinde meiner Frau uns vor vielen Jahren mitgegeben, noch in unserer Zeit, als wir noch befreundet waren. Das ist also schon ziemlich lange her. Die haben wir mal nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren. Und dann sagte sie, wir kamen irgendwie ins Gespräch und beim Aussteigen sagte sie, das ist sowieso immer das Beste. Wenn die Schwierigkeiten kommen, erst mal danken. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich habe das seitdem praktiziert. Ich kann nur sagen, es stimmt. Damit ist ja nicht alles gegessen dann plötzlich. Aber es sieht anders aus. Die Erfahrung mache ich tatsächlich. Und Dietrich Bonhoeffer zitiert in einem anderen Buch, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Deshalb nicht vergessen, sondern erinnern, denken und danken. Und Paulus dankt als zweites dafür Gott. Will euch. Und jetzt muss man eben diesen Satzanfang sich fortlaufend vom ersten Satzteil denken. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wissend, dass ihr erwählt seid. Das ist für ihn Grund zum Danken, dass diese Christen von Gott erwählt seid. Erwählt heißt tatsächlich, ich habe dich ausgesucht. Dich will ich haben. Deswegen sagt man ja in diesem Fall immer in diese eine Richtung von Mann zu Frau, das ist seine Erwählte oder seine Auserwählte, die er heiraten will. Ja, genau darum geht's. Es sind gerade nicht die anderen wichtig. Du bist im Blick. Das Reden von der Erwählung in der Bibel, das kann uns ganz schön schwindelig machen. Wir merken nämlich dabei, dass ich, mein Leben, ja gar nicht damit steht und fällt, was ich hinbekomme, was ich habe, was ich kann, was ich schon getan habe und was ich noch tun werde. Wir sagen mit keiner Silbe, dass das nicht wichtig ist. Aber unser Leben steht und fällt damit nicht. Es baut auch nicht darauf. Dass ich hier heute an Jesus glauben darf, hat einzig und allein die Ursache darin, dass Gott das will. Nur das. Und jetzt stell dir das mal vor, was das eigentlich heißt. Ich bin jetzt tatsächlich in meinem Leben, ich habe das im Bibelgespräch, erzähle ich jetzt ab und zu, bin ich ja tatsächlich schon auf die Idee gekommen, als ich so Christ wurde. Ich war in der Schule der Beste, ich war beim Fußball der Beste, jetzt bin ich auch als Christ der Beste. Ich dachte ja eine Zeit lang tatsächlich, Mensch, was hat Gott sich da eigentlich für einen tollen Hecht ausgesucht? Das war ja genau die richtige Wahl. Bis mir Hören und Sehen vergangen ist, oder sagen wir Glauben. Ich wünsche uns das, dass wir mal so an unsere Grenzen kommen, dass wir entdecken, dass unser Leben von hinten bis vorne ein einziges unverdientes Geschenk ist. Und Paulus ging das so. Und für diese Christen in Thessalonich hat er das auch geglaubt. Und jetzt heißt Erwählung nicht, die anderen sind mir alle egal. Das ist nicht gemeint. Dieses Reden von der Erwählung in der Bibel ist nicht dazu da, zu begründen, warum dein Nachbar heute nicht glaubt. Zumal du gar nicht weißt, ob er nicht zum Glauben kommt. Dazu ist es nicht da. Sondern es ist dazu da, dir zu erklären, warum du glaubst. Petrus hat das ja mal, einer der besten Freunde von Jesus, Simon Petrus, der hat das ja mal von Jesus so gesagt bekommen. Du wirst öffentlich und so, dass du das schwörst, behaupten, du kennst mich gar nicht. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Da merken wir was davon. Dass du hier heute Gottes Wort hörst, liegt daran, dass Gott dich haben will. Das ist unfassbar. Das kann man nur glauben an der Stelle. Und dann in seinem Leben mal zur Entfaltung kommen lassen. Dann macht man damit eine Erfahrung. Nicht, wenn man sich vorher ausdenkt, kann das eigentlich sein und halte ich das für möglich. Und woran erkennt Paulus das eigentlich? Dass das so ist? Ganz einfach. Er sieht, dass in den Thessalonichern bei der Verkündigung, also erstmal, dass die Verkündigung, die Rettungsbotschaft nicht nur durch Gerede da irgendwie hinkam, sondern in der Kraft. Das heißt, es hat sich gezeigt, dass Gott dahinter steht. Vielleicht sind sogar Zeichen und Wunder damit gemeint, ich weiß es nicht, jedenfalls mit dem Heiligen Geist. Der hat Glauben entzündet in diesen Menschen, in großer Fülle, ja, auch durchs Leben unterstützt. Ist das zu den Thessalonichern gekommen und dann sind sie erstmal dem Beispiel von Paulus gefolgt und dann sind sie Nachfolger von Jesus Christus geworden und haben das Wort aufgenommen. Das ist das Zeichen. Und das ist das, ihr Lieben, worauf ich mich besinne, wenn ich mal wieder eins meiner Schleudertraumas habe über meinen eigenen Glauben und über meinen eigenen Zustand als Mensch. Weil ich da in Schleudern komme, öfter habe ich dann manchmal ein Schleudertrauma. Dann komme ich auf den letzten Punkt. Hast du erfahren, dass Gott mit dir spricht? Da komme ich in meinem Leben nicht drum hin. Also ist bis heute so. Und dann sagt Gott so. Ich hätte doch nicht mit dir geredet, wenn ich dir nicht haben will. Also glaub's. Und lass dich halten, selbst wenn du haltlos bist. Dafür ist das da. Und dafür dankt Paulus. Drittens. Gott gebraucht euch. Ja, jetzt sind diese Christen da zum Glauben gekommen, diese Menschen. Und das war in ihrem Leben zu entdecken. Das hat man in der ganzen Provinz mitgekriegt. Schleswig-Holstein wusste, da in Ratzeburg glauben Menschen an Jesus. Weil das in deren Leben irgendwie zu sehen war. Die sind ein Vorbild geworden. Nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland. Was auch immer Paulus mit an allen Orten meint. Ist schon gravierend. Da steht nicht mal was davon, dass die auch so wie Paulus durch die Gegend gereist sind und irgendwas Großes getan haben. Die haben erstmal mit Jesus gelebt. Ja, wir haben es ja vorher gehört. Werk im Glauben, da war was zu sehen. Mühe der Liebe und Geduld in der Hoffnung. Und da denken wir, wenn wir Probleme haben, ach Mensch, ey, ich hätte diese Probleme lieber nicht, dann könnte ich so schön für andere da sein. Da ich aber diesen Druck habe, kann ich nicht für andere da sein. Und was macht Paulus? Durch eure Geduld der Hoffnung werden andere auf Jesus aufmerksam. Nur weil sich das rumspricht, nicht weil ihr irgendwas macht. Spannend. Gott gebraucht euch. Wer Jesus glaubt, den gebraucht Gott. Und das ist ein Geschenk Gottes. Insofern ist Glaube immer ansteckend, ihr Lieben. Wir möchten da nicht gerne Viren übertragen, die auch ansteckend sind. Aber diese Art von Ansteckung, die möchte Gott, dass sie sich in der ganzen Welt ausbreitet. Wie ein Lauffeuer hat sich das hier bei den Christen in Thessalonich so ergeben. Und andere sind ermutigt worden. Andere sind in Brand gesteckt worden. Das macht Gott. Und als Viertes, dankt Paulus dafür, Gott rettet euch. In der Umgebung dieser Christen haben die Leute ja andere Götter verehrt, und zwar reihenweise. Ja, da mag man ja bei uns schon sagen, Mensch, ey, jetzt redet man hier nur noch von diesem Kram und das kommt auch noch und so. Ja, das war noch gar nichts gegen die Anzahl von irgendwelchen religiösen Vorstellungen, die damals herrschten. Und da haben sich diese Leute Gott zugewendet und auch gesagt, das ist der Einzige. Sie haben sich abgewendet von allem, was sonst noch irgendwie vorhanden war, woran man noch sein Vertrauen knüpfen könnte. Aber glaube, irgendwelche Göttervorstellungen, bei uns würde man vielleicht sagen, vom Hängen am Geld, an Statussymbolen, vom Karriere-Ehrgeiz, von der Habgier, von der Harmoniesucht oder was auch immer sonst Macht über unser Leben hat, das sind ja unsere Götter, haben die sich abgewendet und sich Gott zugewendet. So gravierend wurde es in ihrem Leben anders. Und sie wurden bekämpft deshalb. Sie hatten große Schwierigkeiten, nur weil sie an Jesus glauben. Menschlich gesehen hätten sie es lieber lassen sein sollen. Lassen sollen mit dem Glauben. Aber Jesus ist ihnen so wichtig geworden, dass sie das ausgehalten haben. Und dabei hilft eben ungemein dieser Blick darauf, Jesus kommt wieder und dann ist alles vorbei, was das Leben hier kaputt macht. Ganz entscheidend. Diese Sichtweise macht Leben tüchtig. So kann man mit dieser Welt angemessen umgehen. Und die Freude auf diesen Jesus Christus hat ihr Leben getragen. Und wir können das nicht damit erledigen, dass man sagt, ja, die dachten ja auch noch, er kommt auch morgen. Denn bei uns ist, wir wissen ja schon, er ist seit 2000 Jahren nicht gekommen. Bei uns kann das so eine Kraft nicht entfalten. Das ist ja nur ein Vertrösten und so. Wir haben das schon mal besprochen. Wenn wir einen Besuch angekündigt bekommen, dann passiert ja was mit uns. Entweder wir freuen uns oder wir denken, oh nein. Oder, na ja, gut, lass ihn mal kommen. Das hängt ja nicht so sehr davon ab, ob der Besuch sich für morgen ankündigt oder für in 2 Monaten. Davon hängt das ja nicht ab, ob wir denken, oder lass ihn mal kommen, oder jawohl, der kommt mal wieder. Sondern das hängt von der Beziehung ab, in der wir zu diesem zu dieser Person leben. Also überhaupt nicht von der Zeit. Ob Jesus jetzt seit 2000 Jahren nicht gekommen ist, unsere Frage ist, wovon ist eigentlich unser Leben erfüllt? Und darauf hat Paulus es immer angelegt, dass euer Leben davon erfüllt ist, dass Jesus vor der Tür steht und euch so gerne zu sich nehmen möchte. Davon muss man auch nicht schweigen. Unser Reden und unser Denken verrät ja oft davon, was uns wirklich wichtig ist. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und Paulus dankt Gott für diese Gemeinde, für diese Christen, weil Gott in ihrem Leben zur Wirkung gekommen ist. Deshalb, Gott sei Dank. Gott ist unfassbar gut zu dir. Er ist dein uneingeschränktes Vertrauen wert. Wenn die Schwierigkeiten kommen, erstmal Gott danken, dann sieht die Welt schon anders aus.